Das ist genau das, was dafür sorgt, versprochen, dass du langfristig deutlich überdurchschnittlich finanziell erfolgreich sein wirst, weil du dran bleibst und dich damit beschäftigst. Und ist ja egal, wie lange das dauert, aber bleib dran, wie bei allem im Leben. Wenn es gut werden muss, starten wir meistens schlecht, aber wir bleiben einfach so lange dran, bis es gut ist. Und dann hast du auch die Garantie, dass es am Ende gut wird, weil du darfst einfach nur nicht aufhören, wenn es noch nicht gut ist.
Herzlich willkommen bei Financial Health. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. Zudem erfährst du exklusiv, warum Sterben nicht die beste Option in Paraguay ist. Und los geht's mit der heutigen Folge. Wir haben ja offensichtlich relativ düstere, exklusive Erfahrungsberichte von Julian aus Paraguay rausgesucht. Es gab auch schöne Erlebnisse in Paraguay, so ist nicht, aber das macht natürlich irgendwie immer ein bisschen neugierig. Und ich bin gespannt, was das heute mit dem Sterben auf sich hat. Aber wie immer wollen wir uns erstmal um das die tägliche Portion, die zweiwöchentliche Portion Wissen hier kümmern. Und heute wollen wir ein bisschen erzählen von, ja, wie soll ich es nennen, dem Erfahrungsbericht einer Kundin aus der Beratung. Kurz für euch, so ein paar Eckdaten, ein ganz normales Leben, in Anführungszeichen. 35 Jahre alt ist sie, ist die gute, ist Erzieherin vom Beruf und hat zwei kleine Kinder. Und die begleite ich jetzt schon einige Jahre. Und die hat verschiedenste Stadien in ihrem Investmentleben, wenn man es vielleicht so beschreiben darf, durchgemacht. Und habe ich mich mit Julian so ein bisschen drüber unterhalten und er hat gesagt, dass er das auch aus den verschiedensten Beratungsgesprächen kennt. Und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen und über die Entwicklung, die da stattfindet und ja, was wir daraus mitnehmen dürfen. Vielleicht versuche ich gerade mal so ein bisschen die Situation zu beschreiben von einer recht unsicheren jungen Frau, die mit Investment nichts zu tun hatte und auch irgendwie keine Lust drauf und auch unsicher war, unheimlich unsicher. Und wo ich die ersten Jahre immer so das Gefühl hatte, die so ein bisschen zum Investieren prügeln zu müssen. Und die aber jetzt ja immer mutiger wurde, das Thema irgendwie immer mehr verstanden hat, gerne in ihr Depot guckt und ja jetzt auf mich zukommt und sagt, hey, ich habe hier noch Summe X, lass uns das mal wieder ins Depot nachwerfen und so weiter. Und ja, jetzt total Lust hat auf das Thema, merkt, okay, es funktioniert irgendwie, Spaß daran hat und ja, die Früchte ernten darf. Und lass uns einfach mal darüber sprechen, wie die verschiedenen Stadien von dem typischen Privatanleger aussehen, Julian.
Klar, sehr gerne. Also aus meiner Sicht kann man das so stereotypisch in vier Stadien unterteilen, wenn wir von Menschen sprechen, die sich eher schwer tun mit dem Thema Investment, Aktienbeteiligung, also Aktieninvestmentfonds und Co. Zu starten. Ich betrachte das jetzt mal von oben aus der Erfahrung von mehreren tausend Kunden, die ich bisher schon betreuen durfte, von jung bis alt, von Starten, Vermögensaufbau bis einige Millionen legen wir gemeinsam an. Am Anfang bei denen, also ich beziehe mich jetzt mal auf die Menschen, die sich da schwer tun und irgendwie unsicher sind. Da ist ganz oft so in meiner Wahrnehmung, ich verändere mal lieber nicht mein Verhalten, wie ich es bisher gemacht habe. Ich arbeite mit einem Bausparvertrag, mit einem Sparbuch, mit meinem liebgewonnenen Ansprechpartner bei der Bank um die Ecke, weil das ja bisher schon immer funktioniert hat. Also funktioniert meint in dem Sinne nicht, dass das Geld sich gut vermehrt hat und die Inflation geschlagen hat. Wenn man das genau betrachtet, dann ist sogar die Inflation höher gewesen als der durchschnittliche Ertrag, den die Anleger da erzielt haben. Aber sie meinen damit, das Geld ist nicht explodiert und war weg. Aus Sicht eines Finanzexperten schwierig, denn man sollte schon mindestens die Inflation schlagen und idealerweise sollte das Geld auch für sich härter arbeiten, als man selber arbeitet. Aber naja gut, so ist aktuell die Wahrnehmung bei diesen vorsichtigen, unsicheren Anlegern. Und damit darf man erstmal hinweisen, es gibt Inflation, es gibt auch andere Kosten noch für Geldanlagen. Das heißt, wir brauchen schon mindestens so unsere 4-5% Renditeaussicht, damit wir überhaupt Geld langfristig intelligent anlegen können. Und damit fallen über 90% der Geldanlagen schon weg. Und dann kommt so ganz langsam skeptisch Neugierde auf alternative Anlageformen, die vorher so noch nicht bekannt gewesen sind oder man wusste, dass es die gibt, aber die sind erstmal verteufelt und gefährlich. Wie so die Königsklasse zum Beispiel Aktieninvestmentfonds. Und die Frage im Stadium 2 ist dann, funktioniert das wirklich? Naja, okay, ich versuche es erstmal mit so ein bisschen, ich mache mal so einen Testballon. Und eigentlich glaube ich aber, es funktioniert nicht und starte nur deswegen, um hinterher den Beweis zu haben, dass es halt nicht funktioniert und dir hinterher sagen kann, siehst du, das war nix. Und dann läuft das erstmal ein paar Jahre. Und Stadium 3 wäre dann, nach 10, 15, 20 Jahren sieht man, verdammt nochmal, ich habe da Anlagen, die haben 200, 400, 500, 800, 1000, noch mehr als 1000% Rendite gemacht. Das gibt's ja gar nicht. Hätte ich das mal schon früher gemacht und hätte ich mehr Geld reingesteckt. Also diese Erkenntnis war ja vielleicht doch gar nicht die schlechteste Entscheidung. Und dann kommt interessanterweise doch recht häufig, ist meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie das bei dir ist in deinen Beratungsgesprächen, kannst du gleich gerne mal teilen. Ach, da liegen ja noch mal 50.000 Euro gerade auf dem
Hoppla,
Girokonto. Und ich
vergessen.
denke schon so, Vorsicht, wo kommt denn das jetzt her? Wie lange liegt das denn dann da, frage ich immer vorsichtig. Ja, hat sich so über die letzten Jahre angesammelt. Ich so, oh, die Inflation, Kollege. Dann lass uns die doch jetzt mal direkt wieder vernünftig anlegen zu den Brüdern und Schwestern, die da schon vernünftig für dich arbeiten. Und dann kommt wieder Skepsis. Ja, aber funktioniert das diesmal wieder? Also obwohl die Erkenntnis da ist, hätte ich mal früher schon mehr Geld angelegt, dann wäre noch mehr Geld heute noch mehr geworden. Fällt es einem trotzdem wieder schwer, jetzt frisches Geld zu investieren, obwohl man sich ja schon selber den Beweis geholt hat, dass es funktioniert hat. Weil dann kommen Überlegungen, ja, ist es jetzt gerade der richtige Zeitpunkt? Was ist, wenn XY passiert? Jetzt ist gerade doof, weil jetzt ist überall Krieg und alles depressiv und die Wirtschaft geht den Bach runter und das sind aber keine Aussagen, die man als Berater nur einmal in 20 Jahren hört, sondern du hörst es jeden Tag in 20 Jahren, weil irgendwas ist natürlich immer durch unsere verzerrte Wahrnehmung, durch die Medien gerade doof und der Grund, warum man jetzt vielleicht gerade nicht investieren sollte. Und dann kann das schon mal passieren, dass man da als Berater wirklich wieder richtig Energie reinstecken darf und sagen kann, guck mal, du hast doch dir selber schon den Beweis gegeben, dass über so viele Jahre das jetzt so gut gelaufen ist, jetzt packen wir es doch einfach mal an und stecken auch mal wieder das restliche Geld auch wieder da rein, damit das vernünftig wachsen kann. Damit du dich in der gleichen Zeit in der Zukunft, meinetwegen wieder in 15 Jahren, nochmal drüber freust. Endlich habe ich jetzt mal die Entscheidung getroffen, die gut für das Geld gewesen ist. Also spannend, immer wieder diese vier Stationen des, nennen wir es mal, verunsicherten deutschen Privatanlegers. Ich bleibe bei den unter Inflation her verzinsten Anlagen, weil mein Papa hat das ja auch schon immer so gemacht und mein Opa und die Zahlen vom Geld sind ja mehr geworden. Klammern nicht der Wert, aber das Geld von den Zahlen her. Also nominelle versus reale Rendite. Stadium Nummer 2, ich bin neugierig, aber funktioniert das wirklich? Nummer 3, ich habe es gemacht und in der Realität festgestellt, verdammt nochmal, das hat ja nur 500% mehr gemacht über den betrachteten Zeitraum als mein Geld vorher, wie ich es angelegt hatte. Und Nummer 4, ja, was mache ich denn jetzt wieder mit neu frei gewordenem Geld? Also ganz spannende psychologische Themen. Und deswegen beschäftige mich neben dem Thema Finanzen auch so gerne mit der menschlichen Psychologie, um zu gucken, ja, warum handeln wir eigentlich, wie wir handeln?
Ja, also ich glaube, es ist auf jeden Fall auch ein Prozess, der Zeit braucht, insbesondere vielleicht auch, wenn man in sein Aktiendepot guckt. So, da ist ja auch der größte Hebel einfach Zeit. Aber dass man immer mehr versteht, was Zeit macht mit seinem Geld, aber auch in kurzen Abschnitten. Also das, was du zum Beispiel gerade gesagt hast, jetzt gerade investiere ich nicht, weil Krieg ist da und Krieg ist da. Aber das wird wahrscheinlich auch eine Erfahrung sein, die ganz viele Leute oder ja, Privatanleger und auch andere Anleger sammeln, dass auch solche dramatischen Ereignisse wie Krieg oder auch die Corona-Zeit oder irgendwelche anderen Finanzkrisen, dass die was mit dem Depot machen Aber auch wie kurzfristig das häufig tatsächlich ist, das muss jetzt nicht gut oder schlecht sein. Also wollen wir das moralisch schon mal aus dem Kontext rauslassen. Aber wie schnell sich so ein Depot auch wieder ja erholen kann und wie es einfach funktioniert. Ich glaube, das ja, lernt man einfach durch die Zeit und bekommt ein Verständnis dafür und muss auch ein Verständnis dafür aufbauen, welches Geld liegt wo. Also dass diese Situation von wegen, oh, hier haben sich auf einmal 50.000 Euro auf dem Girokonto angesammelt, gar nicht passieren darf, sondern dass, wenn du über deinem Notgroschen auf dem Girokonto bist, dann darf der Rest gerne ins Depot gehen. Ne? Dass man auch diese Entwicklung irgendwie mitbekommt und ja einfach lernen darf. Und ja, dass wir uns leider, glaube ich, eingestehen müssen, dass die finanzielle Bildung in Deutschland nach wie vor ganz, ganz schlecht ist. Dass die Prägung, die wir von den vorherigen Generationen mitbekommen, meistens leider auch nicht finanziell intelligent ist. Auf jeden Fall kann ich das von meiner finanziellen Bildung aus dem Elternhaus sagen. Und ich würde durchaus sagen, dass meine Eltern intelligente Menschen sind. Aber die finanzielle Bildung hält sich da extremst in Grenzen. So dass ich meine Eltern zum Depot prügeln musste und das viel Aufwand gekostet hat, meiner Mama den Bausparvertrag aus den Händen zu reißen, weil der ist doch von Oma. Ja, naja, aber.
Ja, und das ist auch übrigens das wichtigste entscheidungsrelevante Kriterium zum Abschluss von einem Finanzprodukt, weil der ist ja von Oma. Also,
Ja.
das ist so, wie wenn du dir einen Lebenspartner suchst und sagst, ja, aber das ist der richtige Mensch, weil der hat ja Schuhgröße 43. Also, das ist auf jeden Fall und Blutgruppe, keine Ahnung, Rhesus, Alpha, Gamma,
Ja.
Zeppelin. Also, man muss halt einfach ein Gefühl dafür entwickeln oder besser noch ein Verständnis oder eine Mischung daraus, was in welchem Bereich wirklich die entscheidungsrelevanten Kriterien sind, was da sinnvoll ist. Und ja, woher sollen es die Menschen wissen, wenn wir es nicht in der Schule lernen und unsere Eltern auch nie gelernt haben, dann können die es uns auch nicht beibringen. Aber umso schöner, dass du, lieber Zuhörender, dir die Zeit nimmst, um dieses Wissen hier über unseren Kanal aufzubauen. Das heißt, wenn es dir gefällt, dann trag das auch gerne in deinem Umfeld weiter. Und übrigens fällt mir gerade an dieser Stelle ein, wo wir kleinen Break machen. Du darfst uns natürlich auch sehr gerne auf Instagram besuchen. Auch da findest du unter Financial Health Podcast dein Lieblingspodcast mit ein paar Impulsen, wie man regelmäßig erfährt, wie wir clever mit Geld umgehen oder halt auch nicht oder was es Neues an den Finanzmärkten gibt. Ein paar Lebensweisheiten und da können wir auch gerne drüber kommunizieren, wenn da mal jemand eine Frage hat.
Jawohl, schön gesagt. Was würdest du denn sagen, was macht man jetzt mit der Erkenntnis?
Ja, gute Frage. Ich glaube, wichtig ist erstmal, sie zuzulassen und anzuerkennen und sich dann selber reflektiert zu fragen, wo stehe ich da gerade? Sind das vielleicht auch Anteile, die es in mir gibt? Und wenn ja, nicht zu sagen, wie dumm bin ich oder ich kriege das alles nicht hin, sondern das einfach nur ohne Wertung anzunehmen und dann zu sagen, okay, und wo möchte ich gerne hin? Und gibt es dazwischen eine Differenz? Und dann arbeite ich daran, da vorwärts zu kommen. Ich habe mal einen schönen Spruch gehört von einem Fondsmanager, der gefragt wurde, Mensch, wie machen Sie das eigentlich? Und das würde ich an dieser Stelle, also machen Sie eigentlich bezogen auf so außerordentlich gute Ergebnisse zu erzielen, deutlich oberhalb des Durchschnitts und deutlich besser zu sein als irgendwelche nicht gemanagten ETFs. Da hat er ganz einfach geantwortet, all you need is brain and balls. Und so ein bisschen würde ich das hier an dieser Stelle auch gerne empfehlen. Also man muss, Brain gibt's hier, indem man uns zuhört und sich Wissen aufbaut. Und Balls ist es, also Eier haben, man muss es einfach dann auch mal machen. So, Bums. Und hinterher feststellen, ja, war ja auch gut. Und wie bei allem anderen im Leben, wenn du überall zu zaghaft und zu vorsichtig bist, dann wirst du einfach gefressen. Also die Letzten sind halt diejenigen, die in der Natur von den Raptoren gefressen werden. Und das zählt halt zum Überleben oder zum guten, cleveren Umgang mit Geld auch dazu. Das heißt nicht, hochmotiviert, nur weil ich irgendwo einen tollen Flyer gesehen habe oder eine nette Person kennengelernt habe, sofort alles gut, glaube ich, zu glauben und umzusetzen. Aber eine gute Mitte treffen zwischen sich informieren und dann aber auch einfach mal machen. Und dann wird man merken, dass das Thema Geld und Finanzen eine super positive, unterstützende, leichte Kraft im Leben werden kann. Und wenn man dann erstmal merkt, dass das angelegte Geld viel härter für einen arbeitet und mehr Erträge bringt, als wenn man selber arbeitet, dann fällt das Arbeiten noch viel leichter, weil man merkt, ja, ich habe da ja auch noch das Geld, was auch noch zusätzlich für mich arbeitet. So. Und da kommt man halt nur hin, wenn man irgendwann mal startet. Und also dir und mir als Berater für Endkunden ist es halt super wichtig, dass wir für unsere Kunden da sind und dafür sorgen, dass es alles gut läuft. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch als Kunde vielleicht oder auch hier als Zuhörer, wenn man das jetzt versucht, vielleicht mal an irgendeinen Ansprechpartner gerät, wo man hinterher feststellt, das war jetzt vielleicht nicht so clever gemacht zu haben, aber du kannst in nichts gut und erfolgreich sein, ohne Erfahrung zu sammeln. Also du kannst nicht sagen, ich überspringe jetzt mal Erfahrung. Also wenn ein Baby oder ein Kleinkind sagt, ich möchte laufen lernen, dann sagt es ja nicht, ich krabbel so lange, bis ich im Kopf verstanden habe, wie man perfekt geht, sondern es macht halt Stehaufversuche und fällt auch mal wieder auf die Nase. Mhm. Das ist natürlich schade im Umgang mit Geld. Und das sollte auch vermieden werden. Und mit einem gesunden Menschengefühl kann man das auch zu 95% ausschließen. Und mit dem Zuhören von möglichst vieler unserer Folgen, wo wir auch darauf hinweisen, worauf man achten sollte und welche kritischen Fragen man stellen darf. Das heißt aber trotzdem nicht, dass man es absolut hinbekommt. Also du und ich sind so tief in der Materie, dass wir das für uns ausschließen können und gerne auch für unsere Kunden die immer passende Lösung finden. Aber wenn man jetzt dasselbe angeht, dann kann das trotzdem auch schon mal so sein, dass man mal auf die Nase fällt. Aber der Schluss, ja, siehst du, ist alles Teufelszeug, deswegen mache ich das nicht mehr. Ich glaube, das ist falsch. So wie jeder, glaube ich, auch schon mal gehört hat. Ja, irgendwann habe ich mal mit Investment gestartet oder mal einen Aktienfonds gekauft, dann ging das in die Hose. Ich glaube, da sind zwei Fehler drin. Erstens, habe ich überhaupt den Mindestanlagehorizont eingehalten von 7 bis 10 Jahren oder bin ich halt schon vorher rausgegangen? Dann bin ich halt vielleicht sogar mit den richtigen Anlagen falsch umgegangen. Oder nur weil die Anlageklasse die richtige ist, heißt es ja nicht automatisch auch, dass alle Produkte, die da sind, die richtigen sind. Auch da taugen aus meiner Sicht, persönliche Meinung, 90-95% aller Aktienfonds nicht. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht die wenigen, aber richtig coolen Lösungen finden kann. Und dann macht's richtig Spaß. Oder man sucht sich halt einfach jemanden, der einen da begleitet. Und wer mag, kann auch gerne auf dich oder mich zukommen, dass wir da Tipps geben. Oder wir stellen Kontakte vor Ort her. Also auf jeden Fall ist es eine coole Materie und es wäre schade, diese Magie, diese Kraft, diese Energie, die aus dem richtigen Umgang mit Geld kommen kann, die nicht zu nutzen. Das wäre wirklich Verschenkung von unfassbarem Potenzial. Ja. Und es hat ja wirklich auch Einfluss auf Lebensqualität.
Ja, klar, total. Finanzen sind ein Riesenbaustein im Leben, klar. Okay, also von meiner Seite aus ist alles gesagt. Oder hast du noch was, was du den Zuhörern auf jeden Fall diesbezüglich mit auf den Weg geben magst?
Ja, ganz wichtig. Danke, dass du Interesse da hast, vorwärts zu kommen und dranbleibst und auch bis zu dieser Stelle hörst und mit Sicherheit auch schon in die eine oder andere Folge von uns reingehört hast, weil das ist genau das, was dafür sorgt, versprochen, dass du langfristig deutlich überdurchschnittlich finanziell erfolgreich sein wirst, weil du dranbleibst und dich damit beschäftigst. Und ist ja egal, wie lange das dauert, aber bleib dran, wie bei allen im Leben. Wenn es gut werden muss, starten wir meistens schlecht, aber wir bleiben einfach so lange dran, bis es gut ist. Und dann hast du auch die Garantie, dass es am Ende gut wird, weil du darfst einfach nur nicht aufhören, wenn es noch nicht gut ist.
Das hast du schön gesagt. Damit können wir doch den Wissensteil für heute schließen. Dann ab zum Reiseinterview. Was hast du uns da heute mitgebracht? Warum sterben nicht die beste Option in Paraguay ist? An alle Zuhörer, die vielleicht schon die letzte Folge gehört haben, da ging es auch schon um Leichen und Paraguay. Insofern bin ich gespannt, wie hier heute die Fortsetzung aussieht.
Ja, Wahnsinn. Also ich merke schon, dich scheint das brennend zu interessieren, Amelie. Also als allererstes erstmal die Klarstellung, Paraguay ist ein cooles Land, sauschön, liebe Menschen. Und wenn wir jetzt irgendwelche speziellen Geschichten hier berichten, dann spiegelt das natürlich nur einen kleinen Teil wieder. Paraguay insofern ist sowieso besonders spannend, weil das ein Land ist, wo extrem viele Deutsche hin auswandern. Und ich habe hier Familien kennengelernt, die komplett alle Mann, Mama, Papa, Kinder ausgewandert sind, einfach alles in Container von zu Hause und mal gucken, wo es hier hingeht. Ich habe hier auch super erfolgreiche Multimillionäre, Unternehmer aus Deutschland getroffen, die sagen, hier kann man sich niederlassen. Gestern hatte ich ganz coolen Kontakt mit einem ehemaligen Sternekoch aus Süddeutschland, der mehrere ja, der besten Restaurants Deutschlands betrieben hat. Hier ist alles zu finden. Und natürlich aber Paraguayaner auch, beziehungsweise die selber nennen sich Paraguayos. So, worauf wollten wir eigentlich hinaus? Amelie, du wolltest erfahren, warum Sterben nicht die allerbeste Option sein kann in Paraguay. Folgendes habe ich erlebt. Auch ein deutscher Auswanderer tatsächlich, der hier ein kleines Restaurant aufgemacht hat. Wichtig, Klammer auf, hat nichts mit dem Sternekoch zu tun, den ich gestern getroffen habe, Klammer zu. Also irgendwie muss sich der ein oder andere hier auch noch seinen Lebensunterhalt verdienen. Nicht alle leben ausschließlich nur vom passiven Einkommen. Das ist übrigens noch ein Nebensatz aufgemacht, auch immer ganz cool. Ich kann hier super viel auch als Finanzberater wirken und Menschen auch Tipps geben. Und sobald ich einmal sage, was mein Job ist, sagen sofort alle: Boah, hast du da nicht auch mal Zeit für mich? Kannst du mir auch ein paar Tipps geben? Als allererstes weise ich natürlich erstmal auf den Podcast hin, weil da gibt es ja auch schon viel zu lernen. So, was wollte ich erzählen? Also, ein deutscher Auswanderer, der hier ein kleines Restaurant aufgemacht hat, ist alleine hier unterwegs gewesen, ohne Familie oder ähnliches, und ist vor 4 Tagen nachts als 70-Jähriger verstorben. Und das haben dann die Nachbarn mitbekommen. Und es war noch nicht hell an dem Tag danach. Da war das Restaurant schon ausgeräumt, weil bekannt gewesen ist, es gibt keine Erben, keine Familie, niemand, der jetzt irgendwie noch da ist, sind direkt die ganzen Nachbarn, zack, in das Restaurant rein, haben als allererstes erstmal die ganzen Lebensmittel daraus geholt. Dazu muss man wissen, dass hier eine ordentliche, das ist eine Klaffe gibt es nicht, ne? Also es klafft ein ordentliches Loch zwischen Arm und Reich. Also es gibt
Schere.
hier unfassbar, was?
Schere, das heißt auch immer die Schere zwischen
Schere,
Arm und Reich.
Schere, danke, genau, die Schere. Also die Schere, oh, jetzt gucke ich gerade hier aus dem Fenster, hier fliegt gerade ein schöner Greifvogel vorbei, im Dschungel in Paraguay. Die Schere ist unfassbar riesengroß zwischen Arm und Reich. Es gibt, also zum Beispiel bin ich um ein Grundstück rumgefahren, hat mir jemand hier gezeigt von einem Unternehmer, der hat hier sein Feriendomizil, wo er wirklich nur an Silvester ist. Da drauf ist eine eigene Landebahn und ein Heliport. Und er hat gesagt: Guck mal, hier ist der eine Eingang. Da sind wir gefahren. Wir sind eine Viertelstunde gefahren, mitten durch den Dschungel. Drumherum hat er gesagt: Hier ist die andere Einfahrt auf der anderen Seite. Also wirklich krass. Ja, gestern habe ich erfahren, einige haben auf ihren Grundstücken springen. Jetzt ist noch, wo das Wasser rauskommt.
Springbrunnen?
Ja,
Was ist
danke.
denn los mit
Springbrunnen.
dir?
Das Alter. Ja. Springbrunnen. Und die sagen, der Wein ist ja so günstig. Die haben tatsächlich das Wasser ausgetauscht gegen Wein. Also von einem habe
Jesus.
ich erfahren, der hat einen Springbrunnen, da kommt ist einfach Wein, Rotwein reingekippt und halten die einfach dann das Glas drunter. Der andere hat in seinen Jacuzzi das Wasser rausgemacht, hat dann da einfach Weißwein reingemacht. Also es gibt hier schon wirklich unfassbaren Reichtum. Ob das so alles empfehlenswert ist oder vielleicht ein bisschen zu dekadent, sei mal dahingestellt. Aber auf der anderen Seite gibt es auch wirklich ganz viele Einheimische, die sehr hungern, und deswegen gibt es hier auch kaum Tiere, weil alles, was kreucht und fleucht, wird einfach gefangen und gegessen. Und deswegen klappen hier auch Renaturierungsprogramme nicht so richtig gut. Also im Nachbarland Brasilien gibt es zum Beispiel super viele schöne Aras oder Gürteltiere. Wenn man die hier versucht, wieder auszusetzen, dann überleben die keine Woche, sondern sind dann noch sogar noch schneller im Kochtopf.
Boah.
Und deswegen wurde wahrscheinlich auch schnell das Restaurant dann aufgemacht. Und ja, noch bevor die Sonne aufging, waren alle Lebensmittel weg. Schon das Schild von dem Restaurant war oben abgeschraubt. Als ich dann tagsüber da vorbeigekommen bin, waren mehrere Autos davor, ganz viele Menschen. Alle Stühle und Tische wurden da rausgeholt. Ein Teil wird vermutet, ist für den Eigenbedarf. Ein Teil findet man dann einfach auf irgendwelchen Online-Marketplaces wieder. Also, das ist schon auch speziell. Ich glaube, das ist jetzt ein Einzelfall gewesen, weil es auch keine Erben gab und die dann halt wissen, okay, was soll sonst halt schon mit dem Restaurant passieren? Aber es zeigt schon auch, ja, wie du schon gesagt hast, also wie hier die Schere ausschaut.
So, und ja, total.
Auf gar keinen Fall ist das etwas, was schön ist. Und man muss es nicht gut finden, aber es ist schon nachvollziehbar, so möchte ich es mal formulieren. So, ja.
Ja, es ist nachzuvollziehen, dass dann so gehandelt wird, aber es zeigt halt auch wieder, wie schlimm Armut einfach ist, ne? Und also weil wahrscheinlich haben die Leute ja auch ein gewisses Gefühl in sich von wegen, das macht man eigentlich nicht. Aber gut, auf der anderen Seite, klar, es gibt jetzt irgendwie keinen anderen, also keinen Hinterbliebenen, der es irgendwie haben möchte, aber trotzdem steht es einem ja deswegen nicht automatisch zu. Und ja, aber dass die Not so groß ist, das ist wirklich übel, ja, übel zu hören. Fürchterlich.
Ja, also es ist auch nicht einfach, mal damit umzugehen. Ich glaube, am wichtigsten ist es einfach, erstmal zu lernen, es ist so, und ein bisschen die krasse Wertung daraus zu nehmen. Und auf jeden Fall sind das Erfahrungen, die ich nicht missen möchte. Und einer der Gründe ja auch für die Reise durch Südamerika, um auch zu sehen, wie leben andere Menschen. Und es führt auch dazu, noch mehr wahrzunehmen, wie prädestiniert wir sind, in Deutschland leben zu dürfen, heute in dieser Zeit. Und den Fokus von, was ist alles doof und was funktioniert nicht alles nicht und die Welt geht unter, mal hinzufügen zu, hey, wir leben in einem der besten Länder der Welt und dürfen auch dankbar dafür sein. Und im nächsten Schritt können wir vielleicht auch überlegen, und wie können wir alle dazu beitragen, dass diese Welt eine noch schönere für möglichst viele Menschen werden kann.
Das hast du sehr schön gesagt. Lass uns...
Danke.
Bitte. Lass uns damit schließen. Und an alle Zuhörer, keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie Lieder.
Und dein Julian Krüger. Wir hören uns gerne in der nächsten Folge. Bis dahin.